Wir denken ja bei mentaler Gesundheit ganz oft daran, ja, jetzt gibt es ein Stressmanagement-Seminar und jetzt gibt es irgendwie, keine Ahnung, einen Gesundheitsworkshop und irgendwie toll sitzen, Ergonomie und so weiter. Ja, das gehört alles dazu, das ist wichtig. Aber die meisten Menschen verlassen ihre Unternehmen nicht, weil ihnen jetzt ein Ernährungsworkshop und ein Stressmanagement-Training fehlt, sondern die verlassen die Unternehmen, weil ihnen die Wertschätzung fehlt, weil sie nicht gesehen werden, weil die Führungskultur nicht stimmt. Das ist das Ausschlaggebende. Mhm. Und wenn es so leicht ist eigentlich, Wertschätzung und Anerkennung auszudrücken, frage ich mich wirklich, warum machen wir das nicht mehr? Vielleicht hast du ja auch eine Idee, warum wir das nicht mehr machen.
Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
Hallo und herzlich willkommen bei Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julia Jankowski und ich begrüße euch zu einer neuen Runde hier in unserem Audiosalon im Brand 1 Podcast-Netzwerk, wo wir über Arbeitskultur reden. Und ich habe es ja schon in der einen oder anderen Folge mal angedeutet. Ich versuche ja, hier den Bogen zu euch, liebe Hörerinnen und Hörer, zu spannen und habe eine Vermutung. Ich vermute, dass meine Zuhörer und die Zuhörerschaft durchaus der Überzeugung ist, dass Transformation gelingen kann. Vielleicht noch nicht immer genau wissen, wie es bestmöglich gelingt, ob jetzt auf individueller Ebene oder auf organisationaler Ebene. Ich glaube, das ist sowas wie der verbindende Faden. Also auch für all diejenigen, die jetzt heute erstmalig einschalten, wir reden hier über Arbeitskultur sehr breit, allerdings schwebt dieses Thema Transformation immer oben drüber. Und dann gibt es Phänomene, Begriffe, Dinge, die es leichter und schwerer machen. Und eins brauchen wir dafür auf jeden Fall, eine starke mentale Gesundheit. Mental Health, das Thema der Stunde aus guten Gründen. Und ich hatte das schon mal hier als Vertiefungsthema heute nochmal von einer sehr praktischen Seite und ich habe uns jemand eingeladen. Ihr werdet euch freuen. Wir haben uns schon auf der Messe New Work Evolution ausgetauscht, da wir waren der Meinung, das Gespräch braucht volle Audioqualität, volle Intimität zwischen uns beiden, damit ihr so richtig viel mitnehmen könnt. Und ich stelle mich heute auch gern mal an der einen oder anderen Stelle zur Verfügung und sage, Dr. Eva Elisa Schneider, was kann man da besser machen, günstiger, denn das ist unser Gast. Hallo liebe Eva, ich stelle dich gleich nochmal richtig vor. Schön, dass du hier bei Good Work bist.
Hallo Jule, ich freue mich sehr wieder da zu sein, zu unserer zweiten Aufnahme nach der New Work Evolution und finde es auch schön, dass wir den Hörerinnen und Hörern hier ein gutes Hörerlebnis bieten.
Absolut, ich finde, das trägt ja auch total bei zur mentalen Gesundheit oder so ein fieser Störton ist was Unangenehmes, oder?
Ja, ich finde, also wenn man, da können die Inhalte halt noch so gut sein. Ich finde, das ein bisschen wie in der Schule früher. Du kannst halt ein ganz tolles Fach haben und einen blöden Lehrer und dann wird sich trotzdem nicht gerne da hinsetzen.
Mit, mit einer doofen Stimme. Oder mit so einem Sprach. Ja, das ist jetzt echt gemein, aber Kinder sind ja auch manchmal echt gnadenlos. Also wenn so Lehrer so irgendwas an sich hatten, Stimme, Sprache, Äußeres, wir waren da echt auch manchmal gnadenlos, oder?
Wie Kinder können richtig fies sein, ja.
Fies.
Ja.
Und es hört nicht auf. Wir reden heute über mentale Gesundheit. Ich stelle dich vor, bevor du natürlich nochmal die schöne Frage hier bei Good Work beantworten musst. Also Dr. Eva Elisa Schneider, ich gehe ja ehrlicherweise davon aus, dass die allermeisten unserer Hörerinnen und Hörer dich längst kennen. Dr. Eva Elisa Schneider, sie ist promovierte Psychologin, sie ist Speakerin, Autorin, selbst auch Podcasterin. Und ich habe mich ja schon gefragt, weil es gibt so ein Wort, was mir sehr schnell einfällt und ich glaube, du verwendest es auch. Du bist Botschafterin für Mental Health. Also das heißt, es ist dir nicht nur ein Interessensgebiet, sondern da ist auch eine Mission, ein inneres Anliegen. Und Eva nickt schon ganz eifrig. Und da würde ich dich gern heute ein bisschen packen. Und vielleicht noch ganz kurz, ja, wir haben auf der Messe New Work Evolution schon eine Art Live-Podcast aufgezeichnet. Wir waren aber der Meinung, wir machen das hier nochmal neu, ganz einfach, um euch optimale Audioqualität zu gewährleisten. Jetzt die Frage an dich, habe ich irgendwas versäumt in der Anmoderation? Muss ich irgendwas aufräumen, Eva?
Ich glaube nicht und wenn, dann können wir es immer noch nachliefern.
Genau, ja. Genau. Und jemand, der so ambitioniert ist im Thema mentale Gesundheit, da wollen wir natürlich alle wissen, wie bist du denn in den Tag gestartet, liebe Eva?
tatsächlich heute wirklich phänomenal, muss ich sagen.
Phänomenal.
Ja, also wir nehmen heute gerade an einem Freitag auf und ich bin heute Morgen kurz draußen spazieren gewesen und dann habe ich Sport gemacht und war in der Sauna. Also für mich ist das so ein richtig optimaler Start in den Tag. Ich habe die ganze Zeit Beyoncé gehört, mir geht's mega. Also ich bin echt so richtig gut drauf, aber auch schon, also ich kann das nicht jeden Tag, ich schaffe das nicht jeden Tag, aber wenn ich es schaffe, dann ist das ein richtig guter Start.
Bingo. Ja. Und Sport, welche Art von Sport müssen wir uns da vorstellen oder dürfen wir uns vorstellen bei dir?
Ja, also diesmal habe ich so funktionelles Krafttraining gemacht. Mhm. Das war einfach so ein Workout zu Hause mit Gewichten, aber das variiert auch durchaus mal, ja.
Ja, also du bist schon ein bewegter Mensch, also ja, wirklich auch physisch wie psychisch sozusagen.
Ja, absolut. Ja, ich brauche das auch. Also ich arbeite ja sehr viel mit dem Kopf. Das kennst du bestimmt auch, nur so klassische WissensarbeiterInnen. Und ich merke, dass ich als Gegengewicht unbedingt Bewegung brauche. Ich habe mir jetzt auch hier gerade so ein Walking Pad angeschafft für mein Office, weil ich einfach merke, ich sitze viel zu viel und das macht mich wirklich fertig. Also der Körper ist dafür einfach nicht gemacht und ich brauche dann auch Bewegung zwischendrin unbedingt.
Da könnte ich ja schon, ja, ich steig mal ein, auch wenn das so ein bisschen crasht. Wir haben ja immer so einen kleinen Leitfaden im Hintergrund, aber trotzdem, jetzt ist es ja so, es gibt viele Menschen, die sagen, ja, aber ich muss mich auch ausruhen und entspannen und der Körper ist ja auch gemein. Der schummelt einem ja auch manchmal sowas vor wie, du solltest dir jetzt was Bequemes gönnen, ein bisschen Komfort. Sitzen fühlt sich ja, wenn wir ehrlich sind, erstmal viel angenehmer an als stehen oder die ganze Zeit rumrennen. Also je nach Konstitution und je nachdem, wie man sich vielleicht auch schon seinen eigenen Körper entwöhnt hat von einer gesunden Art von Bewegung.
Ja, ich finde, du hast gerade entwöhnt ganz gut auch gesagt, ne? Also wenn wir mal so in die Evolution zurückschauen, dann waren wir eigentlich ja, sind wir eine sehr bewegte Spezies, ne? Also wir waren ja eigentlich früher den ganzen Tag unterwegs, ne? Jäger und Sammler, genau. Jetzt immer Klassiker. Und gemessen an dem, wie lange es uns Menschen gibt, an der gesamten Weltgeschichte, ist das immer noch in uns drinne eigentlich. Aber wir haben uns das einfach abtrainiert. Also das kann man ja auch schon super beobachten, wenn man Kinder in die Schule steckt. Jetzt sind wir schon wieder bei dem Beispiel irgendwie. Es war einfach
Kommen
Zufall.
Wir immer hin.
Mhm. Genau. Aber so kleine Kinder, die bewegen sich ja den ganzen Tag und dann steckst du sie in die Schule und sie müssen da erstmal den ganzen Tag sitzen. Und da fängt das ja an, ne? Dass wir so diese Idee bekommen von, wenn ich etwas konzentriert mache, dann sitze ich dafür und das ist einfach eine Konditionierung. Also ich merke auch gerade, dass ich das aufbrechen muss, jetzt mit meinem Walking Pad hier, dass ich irgendwie immer denke, wenn ich ganz konzentriert arbeite, dann muss ich sitzen, aber ich kann nur dann stehen und darauf laufen, wenn ich irgendwie so oberflächliche Dinge mache und da muss ich auch für mich so ein bisschen rantesten, was ist die optimale Mischung. Ne?
Ist es vielleicht auch nur eine Erzählung, die wir uns so zurechtlegen, damit wir es möglichst wieder ein bisschen angenehmer haben?
Also ja, ich glaube, es gibt natürlich schon Tage, wo man merkt, die Batterien sind einfach leer und da kann man auch gut auf sein Körpergefühl achten, weil es ist so dieses, wenn man sich so hinsetzt und denkt so, oh. Ne? Da muss man sich ja jetzt auch nicht rauszwingen, ne? Und in Bewegung zwingen. Ich finde das schon auch wichtig, da in einer guten Verbindung zu sich selbst zu sein und auch mal selber einschätzen zu können, hey, wie geht's mir heute? Wie spüre ich einfach mal in mich rein, so ein bisschen eine Achtsamkeit für sich zu entwickeln? Ich finde, das ist ein sehr inflationär benutztes Wort, Achtsamkeit, aber
zutiefst wahr, oder?
Also wenn man einfach mal in den Kern reinguckt, einfach zu wissen, wie fühle ich mich heute, was ist heute drin und wie kann ich heute gut für mich sorgen? Ne? Da sind wir auch wieder beim Thema Gesundheit. Ne? Also bedeutet das einfach, dass ich vielleicht 10 Minuten heute spazieren gehe und eben nicht die eine Stunde Sportroutine mache? Vollkommen fein, ne? Aber es geht einfach um das Maß und um eine Ausgewogenheit. Und wenn du aber 9 Stunden gesessen hast und einen Meeting-Marathon hinter dir hast und dann das Gefühl hast, so, oh, eigentlich würde ich mich am liebsten noch hinlegen, ja, stimmt, aber das Gegengewicht hat einfach gar nicht stattgefunden an dem Tag. Nämlich mal kurz frische Luft raus, Kopf frei bekommen, nicht vielleicht den nächsten Bildschirm vor sich, Fernseher oder Handy scrollen oder so. Und da auch so ein bisschen, sag ich mal, aus einer Kameraperspektive drauf zu gucken, hey, was hat heute vielleicht noch gar nicht stattgefunden in meinem Tag und wie kann ich das auf eine ganz kleine Art und Weise reinbringen, auch wenn ich jetzt nicht unbedingt die große Joggingrunde machen muss.
Weil genau das war der Punkt, denn der gaukelt uns ja was vor, manchmal dieses sogenannte Körpergefühl, je nachdem wie gut wir darin sind und wie ehrlich vielleicht auch, ja, wissen wir die Signale auch zu deuten, weil der zeigt ja schon manchmal sowas wie, ich würde jetzt gerne Schokolade essen. Das brauche ich, ja, damit es mir gut geht. Ich würde mich jetzt gerne wo ganz bequem hinsetzen, am liebsten noch hinlegen, weil das brauche ich jetzt für mich, für mein Wohlbefinden. Und das ist ja manchmal zutiefst genau das, was der Körper eigentlich nicht braucht. Warum schummelt er so?
Ja, auch das ist einfach Konditionierung, ne? Also ich glaube, wir kennen das halt so, wenn wir uns abends so aufs Sofa legen und dann denken, oh, jetzt so ein paar Chips oder ein bisschen die Schokolade, ne? Das ist, weil wir das irgendwann mal so angefangen haben und das für uns dann irgendwann so eine Verbindung ist zwischen Feierabend bedeutet für mich Sofa und Schokolade zum Beispiel. Und wie das eben so ist mit so Gewohnheiten, die werden irgendwann einfach ganz hochautomatisch, ne? Wir spulen die einfach ab, ohne noch darüber nachzudenken. Ich finde, man kann sich das immer so ganz gut vorstellen wie so einen Küchenschrank, wo ich immer weiß, da stehen die Gläser auf der linken Seite. Und wenn du dann anfängst, plötzlich die Küche umzuräumen und die auf die rechte Seite zu stellen, ne, weil du deine Gewohnheiten vielleicht veränderst, dann merkst du, okay, ich muss jedes Mal wieder erstmal Energie aufbringen, um nochmal zu wissen, jetzt muss ich nach rechts greifen und nicht mehr nach links, um mir ein Glas zu nehmen. Und der Körper funktioniert so ein bisschen ähnlich. Also da ist es so, okay, wir lernen einfach, ich möchte abends, Feierabend, dass dieses Entspannungsgefühl heißt für mich Sofa und Schokolade. Mhm. Wenn ich mich jetzt umgewöhnen möchte, und sag, nee, nach dem Essen gehe ich ganz kurz mal 10 Minuten raus, ne, oder ich mache was anderes, ich mache ein bisschen Gartenarbeit oder ich nehme Buch oder was auch immer, dann ist das am Anfang erstmal mehr Energieaufwand, weil du musst dich bewusst daran erinnern, das ist jetzt neu organisiert hier. Mhm. Und es kostet am Anfang erstmal Energie. Und je häufiger wir das machen, desto stärker werden auch diese neuronalen Verbindungen im Gehirn gestärkt. Das kann man sich so vorstellen wie so einen Trampelfahrt am Anfang. Mhm. Ne, den müssen wir noch so ein bisschen reintrampeln und suchen. Mhm. Und manchmal ist der vielleicht auch nicht ganz sichtbar. Und je häufiger wir den laufen, desto mehr wird er irgendwann zu einer festen Straße und irgendwann zu einer Autobahn, die wir komplett automatisch fahren. Mhm. Aber diese Übergangszeit, die kostet halt Kraft. Und nach einem vollen Tag, wenn wir schon total K.O. sind und merken so, eigentlich ist nichts mehr in meiner Batterie drin, vielleicht auch, weil ich die Gesundheitssignale am Tag schon ignoriert habe, dieses Gefühl, ich bräuchte jetzt eine Pause, aber ich nehme sie mir einfach nicht, dann ist abends natürlich die Erschöpfung viel größer. Und dann noch die Energie aufzubringen, diese Gewohnheit zu durchbrechen und eben, ne, diese Glasschrank-Analogie nicht nach links zu greifen, sondern jetzt bewusst nach rechts zu greifen, kostet einfach mehr Energie. Und unser Körper ist so angelegt, dass der Energie sparen will. Der möchte so viel einsparen wie möglich. Das heißt, er greift natürlich auf Automatismen zurück. Und deswegen fällt uns das so schwer.
Da ist schon ein kleiner Bausparer so in uns versteckt.
Ja, stimmt. Gute Analogie auch.
Gemein, gell? So ein kleiner Schwabe. Und übrigens, dein Bild, deine Metapher, die ist bei mir zutiefst auch so im Alltag oder im echten Leben auch passiert. Als wir vor 5 oder 6 Jahren unsere Küche umgebaut haben, wir haben wirklich komplett alles umgeräumt, ganz neue Einbauküche. Du glaubst nicht, wie lange ich morgens schlaftrunken bin und ins Leere gegriffen habe. Ja. So, da ist doch der Schrank. Nee, ist ja gar kein Schrank mehr.
Ja, genau, ne? So ist es. Und wahrscheinlich hattest du auch die Momente manchmal an so ganz stressigen Tagen, dass du vielleicht noch 2 Jahre später plötzlich woanders gesucht hast, wo eigentlich die Küche schon 2 Jahre eingebaut ist. Und so ist es nämlich auch, ne? Mit unserem Körper und unserem Geist, dass wenn wir neue Routinen haben und eigentlich denken, jetzt haben wir sie wirklich drin, jetzt weiß ich, wo die Sachen stehen, dann hast du einen besonders stressigen Tag und dann greifst du doch wieder nach links. Und das ist dann dieser Moment, wo wir das Gefühl haben, unsere neue Gewohnheit ist so eingebrochen, jetzt bin ich rückfällig geworden, aber eigentlich ist das überhaupt nichts Schlimmes. Es ist einfach nur dieser Stresslevel, der dir das nicht mehr, nur der dich kurz einfach so in diese alte Autobahn schickt und du dich dann wieder umlenken musst. Und andere Ausfahrt fahren. Das kann halt auch passieren. Ne? Deswegen ist es auch wichtig, dass wir halt versuchen, unser Stresslevel eben nicht zu hoch werden zu lassen, damit wir nicht so rückfällig werden für so alte Routinen.
So, jetzt hören uns Menschen zu, die sagen, die reden ganze Zeit von, wie gestaltet man seinen Körper und lebt gesund und so. Also zum einen, wir kommen noch im engeren Sinn zur mentalen Gesundheit und ehrlicherweise sind wir ja da, weil können wir ja nicht als 2 Doppelhaushälften Körper und Geist betrachten, die nichts miteinander oder wenig miteinander zu tun haben. Es greift ja zum einen in das andere. Und dann haben wir beide uns ja auch im Vorfeld so ein ganz klein bisschen eine Überschrift auch mal vorgenommen, wo wir ein bisschen näher hinschauen wollen. Kommt jetzt vielleicht ein Stück weit aus dem Off. Wir wollen nämlich über das Thema Führung und mentale Gesundheit auch reden. Und das, was wir jetzt gerade besprochen haben, liebe Eva, ist ja schon ein Großteil von Selbstführung, oder?
Auf jeden Fall. Ja, definitiv. Ne? Also vor allen Dingen auch von gesunder Selbstführung. Mhm. Ich finde, das ist auch so ein Begriff, da, wenn man manchmal liest, dann denkt man so, oh nee, schon wieder.
Nicht schon wieder. Mhm.
Aber oft ist es ja so, wenn Themen sehr häufig vorkommen, dass da schon irgendwie auch ein bisschen was dran ist. Und dann kommt es ja natürlich drauf an, was steckt denn drin? Und bei dem Thema Selbstführung, um da jetzt mal ganz kurz vielleicht auch reinzugehen, ich habe da ja auch mal eine Podcast-Folge zu gemacht, die hast du auch gehört.
Ja, cool. Die war sehr gut, ja. Unbedingt, ich packe sie auch nochmal in die Shownotes. Sie ist wirklich ganz toll.
Mhm. Ich kann noch mal ganz kurz einen Abriss vielleicht dazu geben. Dann gibt uns das vielleicht auch noch mal einen guten Übergang zu dem Überthema. Selbstführung, da gibt es ganz viele verschiedene Konzepte und Ideen dazu. Ne? Und es gibt nicht so dieses einheitliche Modell, nach dem wir gehen. Aber was wir auf jeden Fall uns anschauen können aus psychologischer Perspektive, ist, dass es unterschiedliche Säulen hat und vor allen Dingen drei verschiedene. Das eine ist die Selbstreflexion, also die Selbstwahrnehmung. Ne? Was mache ich eigentlich den ganzen Tag? Das andere ist die Selbstregulation. Wie mache ich das? Und das dritte ist die Selbstmotivation. Also warum mache ich etwas? Und das ist natürlich sehr wichtig, wenn wir über Führung und Selbstführung sprechen, weil natürlich können wir uns ganz viele Sachen vornehmen und reflektieren. Irgendwie, ich merke, ich habe vielleicht ungesunde Routinen in meinem Alltag und möchte die gerne durchbrechen. Ja, okay, was mache ich denn da eigentlich? Wie mache ich das? Wie kommt das zustande? Und warum möchte ich das eigentlich verändern? Ich habe in meiner Podcast-Folge auch ein ganz konkretes Beispiel genannt, nämlich war für mich so ein Punkt, dass ich gemerkt habe, ich möchte gerne fokussierter arbeiten. Ich habe das Gefühl, dass ich so krasse Informationsflut habe und es mich echt viel Energie kostet, das alles auszublenden, fokussiert mal wieder an einer Sache zu arbeiten. Und ich glaube, das geht wahrscheinlich vielen so, dass ich gemerkt habe, hey, okay, Selbstreflexion, dass mir das erstmal aufgefallen ist. Ne? Was passiert da eigentlich? Und dann habe ich geguckt, Selbstregulation, was kann ich da tun, dass ich das anders machen kann? Ne? Dinge ausschalten, mein Handy weglegen, bewusste Fokuszeiten schaffen etc. Und da weiß ich schon, okay, das kann ich jetzt alles machen. Das hat aber, finde ich, fast so ein bisschen was Mechanisches. Ne? Ich mache mir das einfach als eine Aufgabe, fortan so zu arbeiten. Aber viel wichtiger ist ja noch, dann zu gucken, Selbstmotivation, warum will ich das eigentlich anders machen? Ne? Weil ich gerne auch meine Kapazität, meine kognitive Energie abends noch und am Nachmittag haben möchte für mein Sozialleben, für meinen Partner, für meine Freizeit. Also weil ich da einfach auch gerne mehr Zeit haben möchte und auch mehr anwesend sein möchte, ne, fokussiert sein möchte. Weil ich merke den ganzen Tag über, wenn ich so total fragmentiert arbeite und links und rechts und überall die ganze Zeit einfach nur was mache, ohne einen Fokus zu haben, dann bin ich einfach nachmittags und abends total platt und kann mich auch nicht mehr so gut einlassen auf andere Menschen oder Aktivitäten. Und so ist es eben ein Beispiel, wie Selbstführung tatsächlich funktionieren kann. Ne? Sich eben nicht nur zu fragen, okay, was mache ich denn? Man kann sich ja totreflektieren, gefühlt. Mhm. Also die ganze Welt ist ja voll mit Reflexion. Okay, aber wie bringst du die PS dann auch auf die Straße,
genau.
dass du dann auch wirklich was verändern kannst und auch weißt, warum machst du das eigentlich? Und das ist ganz, ganz essentiell bei Selbstführung.
Also dieses, der Reason Why, das große Warum, sollte ich das tun? Weil erstmal ist ja sowas wie Selbstreflexion, gerade wenn man so in dieser kleinen Spirale, was du jetzt ja sehr schön beschrieben hast, also es ist ja wie so eine Art kleiner Sog, der einen da reinziehen kann, ist es ja, wird es ja immer anstrengender und mehr Kraft, die ich brauche, um überhaupt auf so eine Reflexionsebene zu gehen. Hast du da vielleicht noch eine Idee, wie man das schafft? Oder so kleine Punkte, wo man sagt, wenn das ist, dann schau mal hin. Geh mal in die Kameraperspektive zum Beispiel. Schau dich mal selbst an durch eine Kamera. Was könnte dir jetzt gerade helfen?
Ja, ich finde, es kommt sehr darauf an, um welchen Lebensbereich es geht. Ne?
Also vielleicht sagen wir mal, wir sind ja eher hier bei Arbeitskultur, also sprich aus der Perspektive Arbeit drauf geschaut. Ich meine, es ist ein großes Thema Selbstführung. Bleiben wir mal im Kontext Arbeit. Was würdest du sagen? Was sind dann so Punkte, wo du sagst, jetzt ist mal Zeit, die Reflexionsebene, die Stufe 1 der Selbstführung zu zünden?
Ja. Vor allen Dingen dann, wenn wir das Gefühl haben, ich bin eigentlich nur noch ausführende Person von To-Dos. Also, dass ich eigentlich quasi nur noch versuche abzuarbeiten und nur noch in so einem reaktiven Modus bin, ne? Also quasi nur noch operativ arbeite, aber gar nicht mehr das Gefühl habe, mal ganz kurz rausgehen zu können und mich zu fragen, okay, zum Beispiel Zeit für eine kurze Strategie zu haben oder Zeit zu haben für ich reflektiere mal ganz kurz, wie die Dynamik hier gerade im Team ist oder was jetzt wirklich ist von unserem Workload, was davon wirklich jetzt gerade Priorität ist. Also wenn ich das Gefühl habe, ich bin nur noch in so einem Feuerlöschmodus und renne eigentlich nur dem nächsten To-Do hinterher, dann ist auf jeden Fall ein guter Zeitpunkt gekommen, da mal mit der Kameraperspektive drauf zu schauen. Ne? Weil das sind oft ja auch genau die Momente, wo es uns am schwersten fällt. Also diejenigen, ja, die jetzt sagen, so für Selbstführung und Selbstreflexion und so weiter habe ich keine Zeit. Ihr braucht es wahrscheinlich am allermeisten.
Genau.
Weil ihr höchstwahrscheinlich wirklich nur in so einem reaktiven Modus seid.
Wie ist es mit so einem Energieabgleich? Also ich denke jetzt gerade mal so auch in meine Zeiten in Angestelltenzustand, das liegt jetzt schon ein paar Jahre zurück, da bin ich oft so völlig kraftvoll und energiegeladen ins Büro und bin dann so über den Tag, ich nenne das oft verwelkt. Also ich habe so das Gefühl, ich bin so wie so eine Tulpe, weißt du, die so dramatisch die Blütenblätter hängen lässt, verwelkt und war echt platt. Ist das auch so ein Punkt, wo du sagst, wenn das so regelhaft und dauerhaft ansteht, wäre vielleicht auch mal nicht schlecht.
Auf jeden Fall, ja, weil das deutet ja sehr stark darauf hin, dass du eigentlich so Gesundheitssignale von deinem Körper über den Tag hinweg nicht ganz ernst genommen hast. Ne? Mhm. Also, dass du dann vielleicht eben Back-to-Back-Meetings hattest, ohne eine Pause zwischendrin, dass du vielleicht während der Mittagspause gegessen hast, um irgendwie noch irgendwas zu erledigen, dass du einfach sehr viel vielleicht gesessen hast, ohne mal deine Position zu wechseln oder so. Ne? Oder dass du vielleicht einfach viel zu viele Aufgaben hattest, an denen du parallel gearbeitet hast und eben nicht so viel Fokus mehr aufbringen konntest. Also oftmals merken wir das ja irgendwie schon während des Tages, aber sind dann so in diesem Sog von ich habe das zu tun, ich habe das zu tun, jetzt ist das als nächstes, jetzt ist der Call, dass wir da gar nicht richtig rauskommen. Und das führt dazu, dass wir abends total erschöpft sind, weil wir eben diese ganz kleinen Mikropausen am Tag nicht eingehalten haben. Und das ist übrigens auch ein ganz häufiger Grund, warum Menschen abends im Bett liegen und dann plötzlich das Gedankenkarussell angeht. Mhm. Ich weiß nicht, du lächelst gerade, ob du das auch hattest damals. Es ist dieser Klassiker, dass wir zwischendrin halt am Tag gar nicht so richtig Pausen und Transitionszeiten hatten. Also der Andrew Huberman in seinem Podcast sagt auch immer nur, du brauchst halt wirklich, um zwischen verschiedenen Meetings, zwischen verschiedenen Aufgaben zu wechseln, immer kleine Transitionen. Wenn die Aufgaben nicht so komplex sind, dann reichen oft schon so 1-2 Minuten, ne, wo du die eine Aufgabe so ein bisschen weglegst und die andere wieder sozusagen begrüßt und neu beginnst. Und da kann es auch schon heißen, dass du einfach mal ganz kurz aufstehst, mal kurz jetzt nicht die E-Mail zwischendrin in der einen Minute beantwortest, sondern einfach wirklich deinem Nervensystem ganz kurz ein Reset gibst. Aber es gibt eben auch komplexere, größere Aufgaben, ne? Strategie-Meetings zum Beispiel. Da brauchst du ein bisschen länger, um das quasi kognitiv auch zu verarbeiten mental und dann dich auf deine nächste Rolle, den nächsten Hut, die nächste Aufgabe einzulassen. Da brauchst du dann vielleicht auch mal eine Viertelstunde, 20 Minuten. Ist übrigens auch ein Grund, warum Menschen Arbeitswege auch oft hilfreich empfinden, weil die
da
sagen,
dachte ich, ne,
ich fahre dann nach Hause, jetzt schließe ich diesen Tag ab. Und das ist diese Transitionszeit, die wir brauchen mental, um auch Themen innerlich abschließen zu können. Und wenn wir das nicht haben, also jetzt gerade im Homeoffice zum Beispiel,
ich
klappe zu und bin eigentlich quasi schon in meinem Wohnzimmer, fällt uns das extrem schwer. Und dann kann es eher dazu kommen, dass wir eben abends im Bett liegen und diese ganzen Themen nochmal hochkommen, weil unser Kopf einfach noch gar nicht die Gelegenheit hatte, das kurz zu verdauen. Ne? Kann man sich vorstellen wie so ein Magen, eben nur für inhaltliche Themen. Und der macht das dann alles auf einmal am Abend. Und dann leidet natürlich auch unser Schlaf und unsere Schlafqualität darunter.
Total wichtig. Und wir sind jetzt immer noch so bei dem Thema, was kann ich für mich tun? Und wir reden ja heute auch über Führung, hier jetzt eher im Kontext von Selbstführung. Und Selbstführung müssen nicht nur Führungskräfte logischerweise lernen, sondern wäre idealerweise etwas, was wir alle uns zu eigen machen. Wir kommen natürlich gleich noch zu dem Thema, welche Verantwortung habe ich denn, wenn ich jetzt mal in einer Führungsrolle bin, auch Richtung Team. Aber bleiben wir nochmal da bei dem Thema zu viel. Es gibt aber auch ja das andere Phänomen, dass ich eine Erschöpfung erlebe, gar nicht so sehr aus so einer, was du jetzt eben beschrieben hast, war ja so eine sehr starke Hustle-Culture, also so eine Getriebenheitskultur, also wo wirklich auch nicht reflektiert wird, dass das, was wir uns da so zumuten, wechselseitig, dass das nicht produktiv sein kann. Es gibt ja auch das andere, dass Menschen in ihren Arbeitsbezügen vielleicht eben nicht in die Kraft kommen, weil sie nicht in die Aufgaben kommen, die sie gern tun wollen, weil ihre Arbeit nicht gesehen wird. Und paradoxerweise kann ja das auch erschöpfen, oder?
Ja, total, total. Also der eine Punkt ist sicherlich, passt meine Rolle zu den Stärken, die ich auch eigentlich mitbringe. Und manchmal wird ja auch eine Rolle ausgeschrieben und dann bist du drin und dann merkst du, oh, ich soll mir irgendwie was ganz anderes machen. Das ist so ein bisschen Katze im Sack gewesen. Das ist natürlich ungünstig. Also in solchen Fällen würde ich natürlich immer gucken, was gibt's für Möglichkeiten innerhalb der Organisation, um mich umzuentwickeln. Ich finde, das muss nicht immer gleich heißen, ich kündige und suche mir was Neues. Ne? Also da kann man schon noch sehr viel machen. Und das andere ist dieser Punkt, den du gerade angesprochen hast, so bekomme ich eigentlich Wertschätzung und Anerkennung für das, was ich hier leiste jeden Tag. Gerade auch in sehr großen Unternehmen ist ja auch oft nicht so klar, was bedeutet mein Beitrag eigentlich für das große Ganze, weil da so viele Ketten und Abteilungen und Aufgaben dazwischen stecken und irgendwo in einem ganzen Großen dann ineinandergreifen, dass mein einzelner Beitrag mir manchmal gar nicht mehr so klar ist, wie was macht der eigentlich jetzt hier im Großen und Ganzen? Dann fühlt man sich manchmal so ein bisschen bedeutungslos. So ja, ob ich jetzt hier da bin oder nicht, macht irgendwie auch keinen Unterschied, ne? Im ganz extremen Fall. Und gerade beim Thema Wertschätzung und Anerkennung, ich finde das wirklich immer erstaunlich. Ich habe ja auch ein Webinar zu dem Thema. Da frage ich auch immer, ob sich die Menschen mehr Wertschätzung wünschen würden am Arbeitsplatz. Und die große Mehrheit, es sind immer über 80%, sagen wirklich, ja, hätte ich gerne mehr. Und ich finde auch, gerade finde ich, besonders in Deutschland ist das echt ein Phänomen, dass wir damit extrem sparsam umgehen. Wenn wir uns überlegen, was das eigentlich für einen Impact hat. Ne? Mhm. Es kostet extrem wenig. Das ist im Zweifel sind das 20 Sekunden nette Worte. Ne? Und das muss ja nicht mehr von der Führungskraft ausgehen. Das können wir ja auch als KollegInnen untereinander uns schenken. Von der Führungskraft ist natürlich auch total wichtig, aber es kann ja von jeder Person ausgehen in einem Unternehmen. Dafür, dass es wirklich nur ein paar Sekunden kostet und so viel ausmacht für die Psyche, denke ich mir immer so, also der Return on Invest ist da noch riesig. Warum setzen wir das nicht mehr ein? Ne? Und ich finde, das kann auch jeder nochmal, der jetzt gerade zuhört, für sich mitnehmen. Einfach, hey, wann habe ich eigentlich das letzte Mal ein paar wertschätzende, anerkennende Worte vielleicht an meine Kolleginnen und Kollegen ausgedrückt? Weil das wirklich auch das ist, was hängen bleibt. Also was ich auch immer frage in meinem Webinar ist, was war denn was Schönes, was du schon mal von deinen Kolleginnen gesagt bekommen hast? Und dann gibt es immer eine ganz lange Liste von wirklich ganz tollen, schönen, anerkennenden Worten, von Komplimenten. Und das ist das, was uns im emotionalen Gedächtnis hängen bleibt und auch das, warum wir gerne zur Arbeit kommen. Die Arbeit ist ja ein sozialer Kosmos am Ende. Und es ist so elementar, dass wir genau dieses Soziale untereinander noch mal viel mehr stärken, eben durch zum Beispiel Anerkennung. Ne? Weil ich höre, hey Mensch, du bist die Kollegin, warum ich jeden Tag richtig gerne komme, weil du strahlst mich immer total an. Oder hey, du hast immer eine Lösung parat, das schätze ich total an dir. Sowas bleibt einfach hängen. Und das ist auch für unsere mentale Gesundheit elementar. Weil wir denken ja bei mentaler Gesundheit ganz oft daran, ja, jetzt gibt's ein Stressmanagement-Seminar und jetzt gibt's hier irgendwie, keine Ahnung, einen Gesundheitsworkshop und irgendwie toll sitzen, Ergonomie und so weiter. Ja, das gehört alles dazu, das ist wichtig. Aber die meisten Menschen verlassen ihre Unternehmen nicht, weil ihnen jetzt ein Ernährungsworkshop und ein Stressmanagement-Training fehlt, sondern die verlassen die Unternehmen, weil ihnen die Wertschätzung fehlt, weil sie nicht gesehen werden, weil die Führungskultur nicht stimmt. Das ist das Ausschlaggebende. Und wenn es so leicht ist eigentlich, Wertschätzung und Anerkennung auszudrücken, frage ich mich wirklich, warum machen wir das nicht mehr? Vielleicht hast du ja auch eine Idee, warum wir das nicht mehr machen.
Ja, das ist wirklich, also das war jetzt schon fast, könnte man schon fast als eine kleine Zitatekachel von dir bringen, weil das wirklich so auf den Punkt ist. Niemand verlässt ein Unternehmen, weil zu wenig betriebliche Gesundheitsmaßnahmen da sind. Und trotzdem gehören sie dazu. Das ist wieder dieser typische Hygienefaktor.
Das sind Hygienefaktoren, genau. Wolltest du auch gerade sagen, ja.
Genau, das fällt mir ein. Und ich weiß nicht, vielleicht ist es ein Stück weit auch deutsche Mentalität, das kann schon sein, so ein bisschen dieses nicht geschimpft ist schon gelobt genug.
Genau, ja.
Das kommt sicherlich dazu. Und vielleicht auch, und ich glaube, es ist wirklich eine Mentalitätsfrage und auch vielleicht eine Frage von Führungsverständnis. Und das würde ich jetzt ehrlich gesagt ganz gerne mal zum Anlass nehmen, dass wir mal auf diese Ebene blicken. Wir sind ja beim Thema Führung. Jetzt haben wir viel über Selbstführung gesprochen, aber auch tatsächlich schon, was habe ich denn als, nehmen wir mal die Rolle der Führungskraft für eine Verantwortung für mentale Gesundheit tatsächlich? Ist es eben damit getan, dass ich betriebliche Gesundheitsmanagementmaßnahmen einrichte? Ist es mit, ich paraphrasiere das jetzt mal bewusst pointiert, ein bisschen Wertschätzung, wie Petersilie über die Suppe streut? Was genau ist denn die Verantwortung der Führung oder Führungskraft, Entschuldigung, für das Thema mentale Gesundheit aus deinem Blick?
Ja, also die Verantwortung für Gesundheit und für mentale Gesundheit liegt definitiv nicht nur bei einer Abteilung wie dem betrieblichen Gesundheitsmanagement. Je nach Organisationsstruktur ist es manchmal auch HR oder beides, ne, ist unterschiedlich. Aber es liegt nicht nur bei denen alleine. Ne? Die können natürlich ganz viel auch strukturell vorantreiben, ne, oder bestimmte Benefits einführen, oder bestimmte für bestimmte Policies sorgen. Aber mentale Gesundheit geht von uns allen aus. Von jeder einzelnen Person, die in einem Unternehmen arbeitet. Und Führungskräfte haben insofern eine Verantwortung in zwei Richtungen. Und zwar zum einen, dass sie mentale Gesundheit fördern, also ins Team hineingucken und schauen, hey, ne, dass sie wissen, welche Frühwarnzeichen gibt es eigentlich? Wie kann ich die effektiv erkennen? Wie kann ich darüber ein gutes Gespräch führen? Ne, innerhalb natürlich dieser Leitplanken der Grenzen, die auch für mich als Führungskraft gelten. Ich bin keine Therapeutin und soll das auch nicht sein. Das ist ganz klar. Ne, viele glauben das ja immer.
Genau, und das wäre nämlich auch nochmal eine Verwicklung auf der anderen Seite. Ja.
Ja. Mhm. Also das ist ganz klar, das soll so überhaupt nicht sein. Aber bevor man jetzt gar nichts macht, ne, und einfach was ignoriert, da gibt es dazwischen und also zwischen ich mache nichts gar tun. Nichts und ignoriere bis hin zu ich verstehe mich als Therapeutin, liegt ziemlich viel dazwischen und irgendwo da liegen auch die Verantwortlichkeiten der Führungskraft, ne, und da geht es darum, eben Frühwarnzeichen zu erkennen, ein Gespräch wirklich gut führen zu können, die Ressourcen zu kennen im Unternehmen und unterstützend zur Seite zu stehen, wenn es tatsächlich mal jemanden gibt mit mentalen Belastungen. In Deutschland erkranken jedes Jahr ungefähr 28% der erwachsenen Bevölkerung an einer psychischen Erkrankung. Das ist fast ein Drittel. Das sind wirklich viele. Ne? Also wenn wir jetzt sagen, wir haben ein Team von 10 Personen, dann sind das 3 Personen. Und da kann einfach niemand sagen, na, das ist ein Randphänomen, das geht mich in meiner Führung nichts an. Ne? Und da reden wir nur über die Personen, die psychisch erkrankt sind. Da reden wir nur nicht über die, die vielleicht so kurz davor stehen, die
oder
so
belastet
sind, die einfach gerade Stress haben. Aus welchen Gründen auch immer. Das ist das Leben, was passiert. Ne? Und natürlich nehmen wir auch Teile davon mit zur Arbeit, ne? Obwohl die meisten Menschen wirklich versuchen, das so professionell wie möglich quasi nicht so sehr durchsickern zu lassen. Das ist auch natürlich auch dieses alte Verständnis, was wir haben, dass wir so eine Arbeits- und eine At-Home-Persönlichkeit haben, was ich auch für Quatsch halte, diese künstliche Trennung. Aber es ist definitiv eine Führungsaufgabe. Und dann halt zu gucken, okay, wenn ich jetzt jemanden habe, der wirklich belastet ist, ne, wie kann ich mit dem in Kontakt gehen? Wie kann ich schauen, was sind meine Möglichkeiten als Führungskraft? Was haben wir als Organisation vielleicht auch für Hebel, um diese Person bestmöglich in ihrer Gesundheit, in ihrer Situation zu unterstützen, ohne Therapeutin zu sein, das ist ganz klar. Ne, und diese Möglichkeiten auch auszuschöpfen und auch regelmäßig zu gucken, hey, wo stehen wir denn gerade? Ne? Gibt es vielleicht noch nicht genutzte Möglichkeiten, die wir wirklich versuchen können, damit die Person uns hier erhalten bleibt am Ende? Ne? Weil darum geht es ja. Wir wollen ja, dass jeder eigentlich hier uns eine beste Leistung bringt, unter bester Gesundheit. Und das sind die Aufgaben, die ich habe als Führungskraft. Ne? Also das wirklich ins Team hineinzugucken, wie ist unser Belastungsgrad, wie stehen einzelne Personen, wie kann ich dafür sorgen, dass sie alle maximal leistungsfähig und maximal gesund sein können. Mhm. Also ins Team hinein fördern. Das ist die eine Richtung. Es war jetzt ein sehr langer Block, ja, aber es gibt aber noch eine andere Richtung. Und zwar ist es, dass Führungskräfte vor allen Dingen auch mentale Gesundheit einfordern können. Mhm. Weil ganz viele Menschen wollen gerne ein gesünderes Arbeitsumfeld. Die wünschen sich mehr Initiativen für mentale Gesundheit. Die wünschen sich da mehr Verantwortungsübernahme von den Unternehmen. Sie haben aber oft leider nicht den direkten Draht zu EntscheidungsträgerInnen. Und Führungskräfte haben oft einen deutlich kürzeren Weg zu denjenigen Personen, klar, die eben über Ressourcen entscheiden. Ne? Sei das Zeit, Geld, ne? Menschen, also alles Mögliche. Und da immer wieder dafür zu sorgen, dass dieses Thema auf den Tisch kommt und zu gucken, hey, wie schaffen wir es, mentale Gesundheit als auch Business-Aufgabe, als Business-Case immer wieder auch in unsere Strategie, in unsere Arbeit hineinzubringen, unsere Kultur, immer wieder dafür zu sorgen, dass das hier kulturell verankert wird. Das heißt, sie müssen zum einen mentale Gesundheit fördern ins Team hinein, aber sie müssen es auch fordern, ne, von eben höheren Führungsetagen, von den jeweiligen Verantwortlichen, die dafür sorgen, was eigentlich für Themen jetzt priorisiert werden unternehmensweit.
Und an der Stelle ist es wieder Zeit, auf unseren heutigen Werbepartner hinzuweisen, die R&V Versicherung. Das Unternehmen ist genossenschaftlich organisiert und das spürt man, wenn man das Unternehmen nur betritt, wenn man mit Menschen in den Austausch tritt, die dort beschäftigt sind. Denn Unternehmenskultur ist dort nicht nur etwas, was auf Kaffeetassen steht oder an Wänden steht, sondern wirklich gelebt wird. Aktuell sind knapp 17.000 Mitarbeitende beschäftigt bei der R&V-Versicherung und aus Sicht des Unternehmens können das noch gerne ein paar mehr Menschen werden. Denn es sind einige Stellen vakant in dem Unternehmen, unter anderem auch noch ein paar Ausbildungsplätze. Also schaut euch gerne rum, wenn ihr aktuell auf der Suche nach einer neuen oder einer ersten Arbeitsstelle seid. Und ja, was kann man sagen über R&V als Arbeitgeber? Da winken eine ganze Reihe an Rahmenbedingungen, die euch das Arbeiten bestimmt sehr angenehm gestalten. So habt ihr dort natürlich die Möglichkeit, flexibel auch von zu Hause zu arbeiten. Es gibt 14 Monatsgehälter und es gibt ein Jobticket, die Möglichkeit, Jobrad zu nutzen, ganz viele verschiedene Angebote zur persönlichen, beruflichen Weiterbildung, also rundum ein ganzer bunter Blumenstrauß. Wenn das spannend klingt für euch, schaut euch gerne um auf jobs.ruv.de. Der Hinweis steht auch nochmal in den Shownotes. Heute wünsche ich euch viel Erfolg und wer weiß, vielleicht seid ihr schon bald Mitarbeitender, Mitarbeitende der R&V. Das, ich finde das sehr wichtig, dass du das hier nochmal so differenziert. Und es gibt ja so ein weiteres, wie ich finde, vielleicht siehst du das aber auch anders, Missverständnis, nämlich, dass Führung für mentale Gesundheit verantwortlich ist. Und ich würde da mal sagen, naja, das kann ja schlechterdings die Führungskraft wirklich in letzter Konsequenz verantworten. Das liegt schon bei dem Individuum selbst. Was sie ja eher tun können und müssen, ist die Rahmen gestalten dafür, dass mentale Gesundheit überhaupt erhalten bleibt oder wenn sie nicht perfekt da ist, zumindest sich stärken kann. Wie siehst du das?
Ja, also Rahmengestaltung finde ich auch ein wichtiges Stichwort und sag mal, also das ist ja, mentale Gesundheit ist ja keine Einbahnstraße. Mhm. Ne? Also weder die Führungskraft allein ist dafür verantwortlich, noch die Personen allein sind dafür verantwortlich. Also es geht immer in beide Richtungen und das haben wir oft bei dem Thema mentale Gesundheit, dass es nie diese eine Sache ist, die wir jetzt, diese eine Stellschraube, die wir umschalten müssen, wäre ja auch schön. Also dann glaube ich, hätten wir schon sehr viele Probleme gelöst in der Arbeitswelt, sondern es geht vielmehr darum zu gucken, okay, wie kannst du deinen Teil als Individuum tragen? Ne? Also wie kannst du dich so verhalten, dass es für dich gesundheitsförderlich ist, zum Beispiel Grenzen setzen, sagen, wenn etwas zu viel wird, dass du für deine Gesundheit sorgst, ne? Ich habe zum Beispiel so einen Klassiker, ich esse sehr oft so Frühstücke, nicht immer, aber ich frühstücke oft am Computer, ist nicht gut. Ein Freund kommt dann immer rein und sagt immer, schimpf, schimpf, weil das so ein Joke inzwischen schon geworden
Live
ist.
Live what you preach.
Ja, genau. Ne, und da immer wieder zu gucken, wie kann ich jetzt dafür sorgen, dass ich vielleicht mir diese kurze Pause nehme, die 10 Minuten und das halt nicht vom Computer mache. So, da bin ich gefragt. Da ist jetzt nicht unbedingt meine Führungskraft gefragt. Ne, also wie kann ich mein Verhalten konkret verändern? Da sprechen wir auch von Verhaltensprävention. Mhm. Aber es gibt eben auch den anderen Teil, nämlich die sogenannte Verhältnisprävention. Und da kommen Führungskräfte natürlich viel mehr ins Spiel. Ne? Also wie gehe ich mit meinen Mitarbeitenden um? Sehe ich, wenn die überlastet sind? Nehme ich das ernst? Weiß ich, welche Angebote es bei mir im Unternehmen gibt? Also da, wo wir auch mehr über diese kulturellen Faktoren sprechen. Das ist alles, was Verhältnisprävention ist. Und da haben Führungskräfte eine ganz entscheidende Rolle.
Mhm. Wie siehst du das? Du warst ja selbst auch, ich habe dich vorgestellt als Botschafterin, als die Frau, die publiziert, die inspiriert. Du warst ja selbst auch in Führungsverantwortung. Also du kennst ja auch die Unternehmenswelt von innen. Was würdest du sagen? Woran hängt es eher, dass mentale Gesundheit sich wirklich so entfalten kann, wie sie notwendig wäre? Auch nochmal, dass wir das mal ganz kurz hier auch nochmal unterstreichen, auch aus einem ureigenen unternehmerischen Interesse. Also neben der rein humanistischen Perspektive ist das ja auch unternehmerisch geboten, dass mentale Gesundheit da ist. Was würdest du sagen? Ist es eher das Problem, dass wir auf der Verhaltensebene Vernachlässigungen haben oder auf der Verhältnisebene?
Ja, ganz klares Verhältnisebene. Also Verhalten ist das, wo wir auch so traditionellerweise besonders viel dran geschraubt haben. Ne? Das sind eben diese klassischen Stressmanagement-Seminare. Da kannst du ein Yoga-Angebot wahrnehmen, irgendwo was vom Unternehmen übernommen wird zum Beispiel. Das sind alles ganz tolle Sachen und die sind auch wichtig. Ne? Ich habe manchmal das Gefühl, dass die auch so ein bisschen in Verruf geraten sind, zu Unrecht, ne? Weil das sind trotzdem auch wichtige Elemente. Aber es ist das, worauf wir uns jetzt in letzter Zeit oft konzentriert haben, auch weil es ja sehr leicht ist zu sagen, Mitarbeiter, ihr müsst halt für eure mentale Gesundheit sorgen. Es gibt ja auch so richtig schön die Verantwortung weg. Mhm. Ne? Und da, wo wir gerade eigentlich den größeren Hebel, aber auch natürlich den größeren Veränderungsaufwand haben, ist auf dieser Verhältnisebene. Und auch wenn man sich wissenschaftliche Studien anguckt zu dem Thema, dann zeigen die auch, Gesundheitsworkshop hin oder her, das ist total schön und meistens nutzen das auch leider oft nur die Menschen, die ohnehin schon ein sehr starkes Interesse an Gesundheit haben, also die klassischen Heavy User sozusagen. Ne? Aber das, was eigentlich viel ausschlaggebender ist, sind so Faktoren wie, habe ich Flexibilität, ne? Gerade auch um sich an individuelle Lebenssituationen anpassen zu können. Habe ich Flexibilität? Habe ich das Gefühl, von meiner Führungskraft gewertschätzt zu werden? Habe ich das Gefühl, ernst genommen zu werden? Psychologische Sicherheit? Also das sind alles die Faktoren, die deutlich ausschlaggebender dafür sind, ob Menschen sich gesund fühlen und dementsprechend auch gesund handeln können. Weil ich kann natürlich noch so toll wissen, hey, ich kann da die und die Yoga-Übungen oder Atemübungen machen, wenn ich besonders gestresst bin. Wenn ich aber ein absolut astronomischen Workload habe, der einfach vorne und hinten viel zu viel ist, da kann ich halt noch so viel Yoga machen. Das wird irgendwann nicht mehr fruchten. Ne?
Das heißt, nicht wegmeditieren. Ja.
Genau. Das heißt, du kannst die Verhältnisebene, die ist halt deutlich wichtiger. Das ist der Boden, auf dem alles steht. Du kannst eine Blume, ne, da sind wir wieder bei dem Tulpenbeispiel, die kannst du nur pflanzen auf einem nährstoffreichen Boden. Sonst wird die irgendwann den Kopf hängen lassen. Mhm. Ne? Und genauso ist es damit.
Bevor der Tag um ist. Genau. Ja. Und du hast ein wichtiges Stichwort genannt, an dem kommen wir nicht vorbei, wenn wir über mentale Gesundheit reden. Auch schon fast wieder sowas leider verkommen zu einem kleinen Buzzword und doch so wichtig, nämlich psychologische Sicherheit. Vielleicht magst du das auch noch mal ein bisschen konkreter fassen, auch in dem Kontext, wo wir uns jetzt unterhalten. Wie schaust du drauf auf das Phänomen?
Ja, also psychologische Sicherheit, um das vielleicht noch mal kurz zu definieren, bedeutet so viel wie, ich kann in einem Team Risiken eingehen, ich kann vielleicht auch mal was Unbequemes sagen, ich kann auch mal ein kritisches Feedback geben oder vielleicht auch mal eine ungewöhnliche Idee anbringen, ohne dass ich Angst haben muss, dadurch vom Team ausgeschlossen zu werden. Also, dass ich diese Sicherheit habe, ich kann etwas äußern und das ist dann nur das Geäußerte, aber ich werde dafür als Person nicht bestraft. Das ist ganz wichtig. Und da hat die amerikanische Professorin Amy Edmondson sehr viel dran geforscht. Da geht es auch sehr viel um den Umgang mit Fehlern, ne? Weil sie total interessiert hat, was macht denn die leistungsfähigsten Teams aus und wie gehen Teams eigentlich mit Fehlern um, insbesondere psychologisch sichere Teams. Und ihre Annahme war früher erstmal so, ich glaube, wenn Teams besonders psychologisch sicher sind, dass die weniger Fehler machen, weil die eine offenere Kultur haben. Und was sie aber gefunden hat, war total interessant, weil sie meinte, tatsächlich machen die Teams alle gleich viel Fehler, wenn sie das untersucht. Aber die Teams, die besonders psychologisch sicher sind, die gehen einfach ganz anders damit um. Ne? Die besprechen das. Die sprechen überhaupt erst Fehler an. Ne? Also gerade in Deutschland haben wir ja auch eine Fehlerkultur, wo man eigentlich immer nur hofft, hoffentlich hat es niemand bemerkt, dass hier irgendwas schiefgelaufen ist. Und tatsächlich ist es einfach eine Kultur, in der Menschen sich auch trauen zu sagen, hey, hier ist was schiefgelaufen oder ich bin hier gerade irgendwie in der Patsche, kann mir mal jemand helfen? Ne? Oder auch mal eine eigene Unvollkommenheit zu zeigen, ne? Zu sagen, ich weiß es auch nicht, ich weiß nicht weiter, ich habe die Antwort gerade noch doch nicht. Also all dieses, was uns eigentlich menschlich macht, auch wirklich offen im Arbeitskontext zu zeigen. Und das ist so im Kern psychologische Sicherheit. Und das trägt eben ganz stark zu unserer mentalen Gesundheit bei, weil wir einfach das Gefühl haben, hey, wir arbeiten nicht aus einer Angst heraus die ganze Zeit, ne? Dass ich Angst habe, hoffentlich entdeckt nicht jemand, dass ich irgendwie hier vielleicht was falsch gemacht habe oder dass ich da noch nicht ganz so weit bin oder dass mir vielleicht doch noch die und die Kompetenz fehlt, sondern es geht vielmehr darum, uns als ganzer Mensch zu zeigen, so wie wir sind und daran alle zu lernen und alle zu wachsen und die gemeinsamen Kompetenzen von allen zu nutzen, um eben unsere Produkte, unsere Arbeit, unsere Leistung besser zu machen. Ich habe dazu auch eine ganz tolle Podcast-Folge aufgenommen mit Karin Lausch, also die können wir auch gerne nochmal verlinken, weil da ist es alles nochmal viel mehr in der Tiefe auch beschrieben, auch was das mit mentaler Gesundheit zu tun hat.
Ja, wir könnten ja da in jedes Thema einzeln schon ganz tief abtauchen. Ja. Es ist wirklich so, was mir dabei auffällt, ist, dass über das Thema viel gesprochen wird, also über das Phänomen oder über die Notwendigkeit von mentaler Gesundheit sowieso, aber auch von psychologischer Sicherheit als einen Faktor, der beiträgt oder einzahlt auf mentale Gesundheit. Und dass das, glaube ich, also so wäre zumindest meine Einschätzung auch aus Beratungsebene, dass das noch vergleichsweise leicht fällt, darüber als Phänomen zu sprechen. Mhm. Ein ganz anderer Schnack ist es, darüber zu sprechen, wie ist es denn bei uns hier konkret um psychologische Sicherheit bestellt? Weil dann müsste ich ja schon wieder, also mal angenommen, das wäre schlecht, ist das ja schon fast ein Widerspruch in sich. Also wenn die psychologische Sicherheit nicht gegeben ist, wie stark, wie wahrscheinlich ist es, dass ich das auch genau in dem Rahmen zugeben kann?
Ja, das ist eben eine ganz große Schwierigkeit. Und da haben wir auch in der Podcast-Folge tatsächlich drüber gesprochen. Und natürlich gibt es jetzt nicht diesen einen Weg, wie man dann es schaffen kann, trotzdem ganz viel psychologische Sicherheit herzustellen. Aber ich würde immer empfehlen zu gucken, hey, gibt es vielleicht Menschen in meinem Umfeld, Kolleginnen zum Beispiel, ich habe immer so vielleicht eine Lieblingskollegin oder einen Lieblingskollegen, mit dem ich sehr eng bin, mit dem ich mich mal darüber austauschen kann und wir vielleicht so gemeinsam als so kleine Verbündete gucken können, wie können wir das in unserem kleinen Kosmos versuchen, mehr zu etablieren. Ne? Auch wenn ich vielleicht noch nicht das ganze Team mit den anderen 8, 9 Personen mit an Bord kriege, aber vielleicht, dass wir unter uns einfach schon mal schauen, hey, wie können wir ein bisschen offener sprechen über Dinge, die vielleicht auch mal nicht so gut laufen oder wo ich einfach nicht weiter weiß, ne? Oder wo ich vielleicht eine ganz abgefahrene Idee habe und mich einfach noch nicht getraut habe, das zu sagen, aber vor der Person traue ich es mich. Und so kann es dann sein, dass das eben auch immer mehr im Umfeld fruchtet, also unbedingt immer klein anfangen und dann schauen, wie kann ich sozusagen immer eine Schicht weitergehen, weil sonst kann das auch schnell sehr frustrierend werden. Und ich finde, da muss man auch wirklich realistisch sein. Das ist ein total idealisiertes Konzept, psychologische Sicherheit, aber das schwankt total, ne? Auch von
Von Branche zu Branche,
Produkt zu Produkt, aber auch, weißt du, kommt eine einzige neue Person ins Team, ne, weil es irgendwie ein New Hire gab und dann kann sich das ganze Gefüge auch schon wieder total verändern, ne, weil die vielleicht einen ganz neuen Spirit reinbringt. Also das ist ja etwas, das bewegt sich ständig und es ist nie der Punkt erreicht, wo man sagt, jetzt sind wir psychologisch sicher,
jetzt sind wir sicher.
Es gibt auch tolle Fragebögen dazu tatsächlich, mit denen man das mal messen kann. Das habe ich auch in der Podcast-Folge erwähnt. Also da kann man auch mal so gemeinsam wirklich hinschauen oder es als Teamaufgabe auch nehmen, mal zu fragen, hey, wie arbeiten wir eigentlich zusammen? Dass wir auch mal zusammen über unsere Zusammenarbeit sprechen. Es gibt auch mehr Commitment, gerade mit einer Führungskraft zusammen das zu tun. Ja, viele Wege führen nach Rom, ist, glaube ich, die.
Und das, was du eben sagtest, zwischen zwei Kollegen, das mal zu besprechen oder dann mal so einen kleinen Angang zu finden, ist natürlich wieder aus Mitarbeitersicht. Jetzt aus Führungssicht gibt's ja dieses, ich kennst das auch, meine Tür steht immer offen. Und immer da, wo dieser Satz gesagt wird, ist er ja schon meistens sowas von wenig wirksam wie nur irgendwas. Und dem setzt ja auch, oder dem geht ja auch oft so eine fehlende Selbsteinschätzung oder eine Fehleinschätzung voran, dass die Führungskraft denkt, naja, ist doch nur, ich bin's doch nur, ja, mit mir könnt ihr doch reden. Also wir gehen jetzt mal gar nicht von irgendwelchen, du weißt schon, schwierigen, wirklich komplett schwierigen Persönlichkeitsstrukturen aus, sondern einfach schon qua Rolle, qua vielleicht auch Hierarchiestufe, je nach Unternehmensstruktur und Kultur. Wie durchbreche ich das denn jetzt wieder aus dem Blick der Führungskraft, dass ich sage, damit ist es eben nicht getan, zu sagen, meine Tür steht immer offen.
Ja, das ist ja immer, also das, was man sagt, ist nicht unbedingt immer das, wie man auch handelt. Ja. Ne? Und das würde ich mir auf jeden
Woran
Fall genauer
angucken. Woran würde ich merken,
angucken.
Das? Ja.
Genau, oder das ist auch so dieser Klassiker, wenn man vielleicht im Meeting sitzt und sagt, ihr könnt alle wirklich ganz offen eure Meinung dazu sagen und alle sind so mit so ein bisschen hochgezogenen Schultern und gucken nach links und
Sicherlich
rechts.
Sicherlich
so,
nicht.
Ich weiß nicht so genau. Ja, wo man schon merkt, so ein bisschen Hemmung ist da. Und das ist ja auch etwas, was oft über eine gewisse Zeit gewachsen ist. Also es gibt oft eine Geschichte dazu, warum die Kultur so ist, wie sie ist. Und das ist nicht einmal durchbrochen, indem man sagt, na, ihr könnt jetzt wirklich offen reden, sondern das durchbricht sich Stück für Stück, indem man entsprechend handelt. Also es ist eine Sache zu sagen, meine Tür steht immer offen und dann meinetwegen kommen halt irgendwie 2-3 Mal in der Woche Menschen vorbei und dann sagst du, jetzt gerade ein schlechter Zeitpunkt. Und dann schickst du sie wieder weg. Ja, die Tür steht eben nicht immer offen. Ne?
Dann
also,
war sie zu, auch wenn
genau,
sie aus
Glas dann war sie
ist.
Zu, auch wenn sie vielleicht, genau, vielleicht offen, physisch offen stand. Mhm. Und da nochmal zu reflektieren, wie spiegelt sich denn das, was ich sage, in meinem täglichen Handeln wieder? Wo spiegelt sich dieser Satz in meinem täglichen Tun wieder und wo vielleicht auch nicht? Also wo muss ich mir auch an die eigene Nase fassen und sagen, oh, da ist mir mal was durch die Lappen gegangen, ist auch vollkommen okay, ist ja auch menschlich. Ne? Aber da ehrlich hinzugucken, weil das Verhalten, wie wir handeln im Alltag, wiegt viel stärker als das, was wir sagen. Ne? Wenn ich sage, hey, es ist total okay, dass ihr pünktlich nach Hause geht und wenn aber dann, wenn jemand nach Hause geht, ne, geht an meinem Büro vorbei und ich gucke so kritisch auf die Uhr, hat das eine andere Wirkung, als dass ich sage, nee, es ist wirklich in Ordnung, wenn ihr auch eure Work-Life-Balance bewahrt und nach Hause geht. Also da wirklich nur mal hinzugucken, wo verhalte ich mich auch entsprechend und wo eben auch nicht. Und dann wird dir auch relativ schnell auffallen, ja, da gibt es vielleicht die ein oder andere Sache, wo ich mich anders verhalte. Und wir alle sind so wandelnde Festplatten, wir merken uns das. Ne? Und so. Ja. Wir merken uns das, wir speichern das ab und wenn irgendwann diese kleinen Mikroverhaltensweisen eben so viel deutlicher sind oder sehr, sehr stark an der Oberfläche sind, wir einfach das Gefühl haben, nee, eigentlich können wir uns ja nicht so verhalten, wie der das jetzt mir sagt oder die mir das sagt, dann wird das auch erstmal hängen bleiben und es wird eine Weile brauchen, bis das so umprogrammiert ist. Das heißt, über sein Verhalten kann man viel deutlicher sprechen als über seine Worte.
Was hältst du von diesem ganzen Thema Power of Vulnerability, Brené Brown, also diese Kraft der Verletzlichkeit, dass sich eben die Führungskraft auch mal genau so, was heißt positioniert, aber auch zu den eigenen Fehlern steht oder Unvollkommenheiten oder auch Unsicherheiten. Das ist ja erstens mal sehr anspruchsvoll und vielleicht auch ein zweischneidiges Schwert.
Ist es.
Weil ja die Mitarbeitenden auch nicht den ganzen Tag, Klammer auf, Mitleid mit der Führungskraft haben wollen. Auch jetzt eine Runde Mitleid, du weißt schon. Oder auch vielleicht so eine Verzagtheit durchgängig spüren wollen. Wie schaust du da drauf? Also das nochmal wirklich drauf gucken, ist es eine gute Idee, als Führungskraft die eigene Ohnmacht auch mal einzugestehen oder das eigene Unvermögen und Verletzlichkeit letzten Endes auch.
Ja, also ich bin generell total für Verletzlichkeit, weil es uns menschlicher macht und vor allen Dingen auch im Kontext mentale Gesundheit auch zu zeigen, hey, ne, auch an mir gehen Dinge nicht spurlos vorbei. Aber es gibt mehrere Dimensionen, glaube ich, an denen man das für sich bemessen kann und auch für sich entscheiden kann als Führungskraft. Eine Sache ist, wie wohl fühle ich mich eigentlich selber?
Ne? Passt also, das überhaupt zu
passt
mir?
Also das zu mir? Das ist auch, wie viel will ich zeigen tatsächlich von mir? Ne? Was passt auch zu meinem Stil? Und da vielleicht auch nicht eine totale 180-Grad-Wende einzugehen, sondern vielleicht einfach mal so ein bisschen zu testen. Ne? Wie ist es, wenn ich so diese Kleinigkeit teile, was wirklich nur was Kleines ist, wo auch nicht so viel im Spiel ist? Da sind irgendwie die, ich wollte gerade sagen, the stakes aren't that high. Also ich habe gerade keine gute deutsche Übersetzung dafür, aber es steht nicht so viel auf dem Spiel. Und das kann man erstmal für sich klären, ne? Weil man muss sich ja auch wohl damit fühlen. Das ist übrigens mit allen Themen rund um persönliches, mentale Gesundheit und so, dass man das für sich erstmal eruieren sollte. Und dann gibt es natürlich diesen schmalen Grat zwischen, naja, kann ich mich jetzt verletzlich zeigen und dann laufe ich aber Gefahr, dass ich nicht mehr für voll genommen werde.
Genau, auch das spielt ja mit, ja.
Genau, oder ich zeige mich verletzlich und mache dadurch potenziell einen Raum auf, wo andere Menschen mir vielleicht auch ehrlicher spiegeln, was gerade los ist. Wieder psychologische Sicherheit, ne?
Also, genau, das ist genau
beides,
das.
Beides, mhm. beide Richtungen gibt es. Und wenn ich aber das Gefühl habe, ich stecke vielleicht in einer Kultur, in einer Branche, sagen wir jetzt mal Beraterbranche. Ich glaube, da ist das irgendwie oft, sehr oft so, ne, dass es da eher darum geht, wirklich Leistung, Performance, möglichst gestriegelt und möglichst perfekt einfach oder ne, vollkommen sich zu zeigen. Dann kann es sein, dass das einfach vielleicht nicht das beste Umfeld ist und man das auch weiß, so hey, man hat ja oft eine Intuition dafür. Als Führungskraft ist man ja schon eine Weile im Game. Hat man ja eine Intuition von, das könnte vielleicht ein bisschen zu weit gehen, da könnte ich eher hier was riskieren, dann würde ich mir eher jemanden suchen, mit dem ich das im Vertrauen besprechen kann. Weil man sollte ja trotzdem nicht damit alleine bleiben. Also wenn ich jetzt mal Zweifel habe, wenn ich nicht weiß, wie ich eine bestimmte Entscheidung fällen soll, wenn ich merke, mir wächst alles über den Kopf, dann sollst du damit ja nicht alleine bleiben. Das heißt vielleicht nicht, dass du das dem Team gegenüber offenlegen muss, aber vielleicht ist es hilfreich, das mit einer Coach, einer Therapeutin, einem Mentor, einer Sparringspartnerin, irgendjemandem zu besprechen, dass du damit nicht alleine sein musst. Ich sage ja auch immer so schön, immer wenn man sich viel um andere kümmert, um ein Team, dann brauchst du, wenn du selber den Regenschirm viel über anderen aufhältst, dann brauchst du selber auch eine Person, die den Regenschirm über dir offen hält. Ne? Also die dich wirklich auch beschützt quasi.
Und das ist ein total wichtiger Punkt, Eva, was du sagst. Im sozialen Umfeld, sozialen Berufen gibt es ja das Prinzip der Supervision, also das Instrumentarium, was ja sehr hilfreich ist. Also das heißt, das ist regelhaft auch vorgesehen, dass du als Therapeutin unter anderem regelmäßig Supervision erhältst, also dass du mit anderen Menschen über das, was du in einem professionellen Rahmen tust, auch sprechen kannst, reflektieren kannst. Was wäre eine Analogie? Was hältst du zum Beispiel von Peergroups, von Führungskräften, von Dialogzirkeln? Auch da wieder, Achtung Buzzword, einen kleinen Safe Space, also einen sicheren Raum zu öffnen, wo sich Führungskräfte auch untereinander vielleicht reflektieren können. Ich will gar nicht sagen coachen, aber sowas auch mal ausloten können. Wo bin ich vielleicht im übermäßigen Teilen von Befindlichkeiten und wo kann ich auch im Sinne von mehr psychologischer Sicherheit doch noch ein bisschen mehr preisgeben von mir.
Ja, also finde ich eine absolut gute Idee, ne? Weil immer, wenn wir mit anderen in Kontakt kommen, merken wir ganz oft, ach krass, dir geht's genauso. Also ich erlebe das wirklich ganz häufig, dass es so Dinge, von denen ich ja weiß, dass alle Menschen das haben, ne? Also Erwartungsdruck, Ängste, Sorgen, ne? Stress oder nicht wissen, wie man sich entscheiden soll oder so, gerade bei sehr komplexen Situationen. Und dann fange ich an, das irgendwie in meinen Formaten halt mal offen zu legen und dann sind ganz oft gucken sich die Leute so links und rechts um und sind so ein bisschen zögerlich, so kann ich das jetzt sagen oder nicht? Und dann fängt einer an und alle sind so, oh, das kenne ich so sehr. Geht mir ganz genauso. Und das ist total entlastend. Ne? Das heißt, ich bin total dafür, sowas wie Peergroups zu haben oder einfach so Interessensgruppen. Ne? Ein Format kann sich da ja jeder so suchen, wie es für einen passt. Das muss ja auch nicht immer in der Gruppe sein. Wie gesagt, es kann ja auch einfach im Einzel sein, indem ich mit einer Coach zum Beispiel arbeite. Also je nachdem, was womit man sich selber wohlfühlt, ne, und wie viel Vorerfahrung man vielleicht auch schon gesammelt hat, sind unterschiedliche Formate das, was sich für einen selber einfach am besten anfühlt. Aber ich empfehle immer, das auf jeden Fall zu machen, weil die Führung kann dadurch eigentlich nur besser werden, durch den Erfahrungsaustausch. Auch nochmal zu merken, ah, so machen andere das, ne? Oder die haben irgendwie den und den Stil, das passt irgendwie gar nicht zu mir, auch interessant, aber habe ich auch als Impuls jetzt nochmal gelernt, ne? Der Austausch ist immer elementar, gerade wenn es eben um so eine sehr menschenbasierte Arbeit wie Führung geht. Ne? Also Führung ist ja, besteht zu größten Teilen aus Menschenmanagement und demnach aus zwischenmenschlichen Fähigkeiten. Und es ist absurd zu glauben, dass wir das komplett alleine, das komplette Skillset dafür hätten, sondern auch das ist ein Handwerk, das man lernen muss. Und das lernen wir einfach nicht nur alleine, indem wir ein Buch lesen und uns vielleicht einen interessanten Artikel irgendwie anschauen, sondern das lernen wir vor allen Dingen am Menschen und eben auch mit anderen Menschen, um zu hören, hey, was sind deine Erfahrungen damit? Das heißt, tauscht euch wirklich aus und seid auch offen über eure Challenges, ne? Weil den anderen wird das 100%ig ganz genau so gehen. Also ich habe noch nie eine Person erlebt, die irgendetwas geäußert hat, eine Herausforderung, die sie hatte, wo alle danach gesagt haben, oh nee, also das kenne ich aber gar nicht.
Oh, was ein ne? Loser. Ja.
Ja.
Nee, okay, nee, das kenne ich tatsächlich auch nicht. Und wenn, dann sollte man sich Gedanken machen über das Umfeld, mit dem man sich umgibt. Wir sind eingestiegen zum in das Thema mit Selbstführung, haben dann ein bisschen drauf geschaut, welche Verantwortung liegen denn im Team, welche Verantwortung liegen aber wirklich auf der Verhältnisebene der Führungskraft. Und ich würde mit dir gern so zum Ende hin nochmal ganz kurz hochsteigen in den Ballon, nämlich wenn ich so sehe, wir sind beide viel auf LinkedIn auch unterwegs, welche Anforderungs-, ich nenne es mal Kataloge, da an Führungskräfte da herangetragen werden. Also unter Barack Obama ist die Teamleitung leider nicht drin, ja, also völlig übersteigerte Anforderungsprofile. Wie wirkt das denn ein auf Führungskräfte? Was kriegst du auch in deiner Arbeit mit Unternehmen und mit dem Thema ganz konkret zurückgespielt? Machen wir da nicht auch, also treiben wir da nicht auch ein ganz großes Problem vor uns her?
Ja, also ich sehe das total auch, dass inzwischen die Anforderungen an Führungskräfte immer größer werden. Was ich aber auch sehe, ist, dass Führungskräfte mit diesem Anforderungskatalog, wie du ihn gerade genannt hast, auch oft leider sehr alleine gelassen werden. Also viele sagen auch, hey, wir wollen eigentlich gerne was machen, auch gerade im Bereich mentale Gesundheit. Ich weiß, dass dieses Thema wichtig ist, ist mir voll bewusst. 70% der Führungskräfte sagen, ich würde gerne mehr in diesem Bereich machen und mich stärker dafür engagieren. Aber nur ein bisschen mehr als 30% können das tatsächlich auch umsetzen, weil es organisationale Barrieren gibt, weil sie den Rückenwind nicht haben von oben, weil sie nicht entsprechend ausgebildet werden. Also es gibt ganz viele große Hindernisse. Und da sehe ich eigentlich so die größte Schwierigkeit, dass wir alle wissen, ja, der Katalog ist groß, aber wer bringt uns das denn bei? Weil selten werden Führungskräfte befördert, weil sie herausragende zwischenmenschliche Fähigkeiten haben, sondern weil sie oft wegen fachlichen Fähigkeiten oft immer weitergekommen sind. So, und natürlich können da nicht alle anderen Skills gleichermaßen mit ausgebildet werden, ne? Und da sehe ich eben den größten Hebel auch, den wir haben, dass wir wirklich aktiv auch Führungskräfte weiterbilden. Und damit meine ich nicht, weil es gibt ja unzählige Führungskräfte-Trainings und Seminare und so weiter da draußen. Damit meine ich nicht, wir sitzen alle in einem Kreis für 8 Stunden, gucken auf einen Flipchart und lernen irgendwelche Charts, sondern wir lernen wirklich, zum Beispiel jetzt am Beispiel mentale Gesundheit, wie führe ich denn so ein Gespräch? Ich hatte vorhin auch so schön gesagt, mentale Gesundheit ist ein Handwerk am Menschen. Mhm. Das heißt, ich lerne das nur, indem ich das ausprobiere. Das kennt jeder von uns, dass wir uns schon mal gedacht haben, oh, wenn ich das Gespräch führe, da habe ich vielleicht was mir vorgenommen, ich möchte genau diese 3 Sachen sagen und dann zack, rundes Gespräch ist fertig, ist alles ideal gelaufen. In unserem Kopf klingt das total super. So, und dann sitze ich in dem Gespräch und mein Gegenüber sagt eine Sache, mit der ich nicht gerechnet habe, und dann sitze ich da und denke, wie gehe ich denn jetzt damit um? Und gerade bei mentaler Gesundheit kann es natürlich sein, dass eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter einem plötzlich etwas sagt, womit man einfach überhaupt nicht rechnet. Mhm. Und das muss man üben. Und das lernst du nicht, indem du auf einen Flipchart guckst, sondern das lernst du, indem du das aktiv übst. Ja, da lege ich immer sehr, sehr viel Wert drauf in Trainings, dass du wirklich das als Handwerk am Menschen übst.
In beispielsweise Rollenspiel oder wie kann man
genau,
sich das
vorstellen? Zum Beispiel in Rollenspielen. Es gibt aber auch verschiedene Formen von Rollenspielen. Ich glaube, bei Rollenspielen sind manchmal
Okay,
wir setzen uns jetzt gegenüber und wir spulen jetzt beide irgendein Skript ab. Nein, so läuft das nicht. Also es gibt auch ganz tolle Variationen davon. Aber das ist ein Beispiel, wie man das tatsächlich üben kann, damit du dich einfach sicherer fühlst. Und dann fühlt sich das irgendwann auch nicht mehr an wie, oh, das ist mein Anforderungskatalog, sondern das geht so in Fleisch und Blut über, dass du einfach weiß, zack, wenn irgendwas ist, kann ich das einfach abrufen und das geht mir einfach total locker aus dem Ärmel und ich muss mir da gar keine Gedanken mehr drüber machen.
Sind wir wieder bei der Autobahn so ein bisschen, gell? Das ist eine Routine
geworden. Genau, da ist die Autobahn wieder. Das ist eine Routine geworden und das fällt mir nicht schwer und das nimmt einem dann auch die Angst und dieses so, oh, mentale Gesundheit, noch was auf meinem Teller, Augenrollen. Ja. Ne? Also das ist ja auch was viele Führungskräfte, glaube ich, so empfinden und ungern sagen wollen, ne? Dass sie einfach sagen, oh, das ist jetzt noch was und da muss ich mich auch noch drum kümmern. Und wenn du aber das Gefühl ist, ich beherrsche das einfach wie so eine Sprache, die ich sprechen kann, dann fängt einfach jemand an, auf Französisch zu reden und ich kann auf Französisch antworten. Easy.
Wir sind sehr praktisch an uns Menschen gestartet und auch am menschlichen Verhalten. So würde ich auch gern aus unserem Gespräch rausgehen. Und zwar bleiben wir noch für einen ganz kleinen Moment hier. Was sind denn so ganz konkrete Triggerpunkte oder Warnzeichen, wo du sagst, als Führungskraft, wenn ich das beobachte in meinem Umfeld, also wirklich ganz konkret, dann bin ich gerufen, da näher hinzuschauen. Also wir haben ja jetzt sehr viel auch präventiv gesprochen oder auf einer, was kann ich grundsätzlich tun auf der Verhaltens-, auf der Verhältnisebene. Aber jetzt mal ganz konkret, was sind so Dinge, wo du sagst, wir haben es gemacht in Bezug auf, was kann ich bei mir beobachten, aber auch bei meinen Mitarbeitern. Wo würdest du sagen, wenn das ist, dann bitte unbedingt in der Aktion treten?
Ja, ja. Also Belastungen spiegeln sich immer ganz typisch auf 4 verschiedenen Ebenen wieder. Und 3 davon sind nicht sichtbar und eine ist sichtbar. Mhm. Ich gehe die einmal ganz kurz durch, damit wir alle kennen. Also was wir nicht sehen können, ist zum Beispiel die Gedankenwelt von einer Person. Ne? Also ob die jetzt Gedankenrasen hat, ob die abends im Bett liegt und Gedankenkarussell hat, das wissen wir nicht. Das können wir nicht sehen, aber es ist ein typisches Belastungsanzeichen. Übrigens auch bei einem selbst, ne? Das man durchaus wahrnehmen kann. Dann können wir auch nicht sehen, wenn es so um Veränderungen in der Stimmung gibt. Ne? Also ob ich mich heute irgendwie eher ängstlich fühle oder ob ich vielleicht das Gefühl habe, ich habe Stimmungsschwankungen. Das können wir nach außen nicht ganz so gut sehen. Manchmal schon,
wenn Menschen dann sagen, besonders
reizbar werden und irgendwie ausladend werden oder so, dann schon. Ne? Aber das zeigt sich dann eher so im Verhalten, wo ich auch bei der nächsten Ebene bin. Ne? Also alles, was wir im Verhalten sehen können, ist halt so, ne, wenn jemand plötzlich aggressiv wird, wenn der ständig Pausen auslässt, wenn er die Kamera immer aus hat in Gesprächen, wenn er sich gar nicht mehr beteiligt, wenn der ständig Deadlines verschläft oder irgendwie besonders zurückgezogen ist, gar nicht mehr in Team-Events teilnimmt, beim Lunch irgendwie sich immer zurückzieht, ohne dass man so richtig erkennen kann, na okay, warum eigentlich? Na, also all das können Anzeichen sein, die wir durchaus sehen können. Jetzt habe ich noch eine unsichtbare Ebene, nämlich die körperliche Ebene, also zum Beispiel, ob jemand Schmerzen hat, Verdauungsprobleme, Hautprobleme, you name it, das meiste davon, Schlafprobleme, wissen wir nicht, es sei denn, die Person sagt uns das. Ne? Also dann kann es durchaus sein, dass wir davon irgendwie was mitbekommen, aber das können wir jetzt erstmal nicht unmittelbar sehen. Das, was wir aber eben sehen können, sind eben genau diese ganzen Verhaltensänderungen und auf die können wir achten. Ne? Also wenn ich jetzt sehe, hey, irgendwie Jule ist irgendwie jetzt seit 3-4 Wochen total zurückgezogen, die arbeitet nur noch aus dem Homeoffice, kommt gar nicht mehr ins Büro und ich kenne das einfach gar nicht von ihr. Also es geht auch um diesen Vergleich, wie ist sie denn normalerweise, die Jule? Ne, wie kenne ich sie und wie ist sie jetzt gerade und wie lange ist das irgendwie schon anders? Ne, sie wirkt irgendwie ständig abgeschlagen und müde, ne, und irgendwie auf meine Fragen antwortet sie sehr kurzsilbig. Dann ist das eine Veränderung im Verhalten, die ich durchaus beobachten kann. Und dann kann ich dich darauf ansprechen, ne, in einem sensiblen Gespräch, zu zweit, vielleicht jetzt nicht am Mittagstisch, wenn da noch 10 Leute drumherum sitzen.
Apropos.
Genau. Mit Jule wird los, so, ne, sondern wirklich in einem sensiblen Gespräch, was man üben kann. Hier kommt das Handwerk am Menschen, ne? Und darüber kann ich dann mit dir sprechen und dich einfach empathisch, wirklich auch ein ehrliches Feedback bitten und einfach sagen, hey, ich mache mir einfach Gedanken um dich und hilf mir mal bitte gerade auf die Sprünge, was ist da gerade los, weil das ist mir aufgefallen und ich will das irgendwie jetzt auch nicht unangesprochen lassen und wollte es wenigstens mal versuchen. Und das ist schon ein guter erster Schritt. Und vielleicht kannst du auch dann sagen, hey, du, pass auf, ist überhaupt nichts Wildes gerade, ne, das und das ist bei mir gerade los, musst dir aber gar keine Sorgen machen. Oder du sagst so, ja, tatsächlich fällt es mir einfach gerade schwer, irgendwie morgens aus dem Bett zu kommen und so weiter. Und dann ergibt sich das Gespräch dann eben weiter. Ne? Aber man braucht natürlich das Feedback von der Person. Also versucht wirklich nicht dann irgendwas so zu sehr rein zu interpretieren, sondern einfach nur in dem zu bleiben, was ihr beobachtet, das zu vergleichen mit dem, was kennt ihr sonst von der Person? Und dann in einem wirklich persönlichen Gespräch um ein ganz liebevolles, ehrliches Feedback bitten.
Also was ich bei dir raushöre, jetzt auch wieder, weil wir waren ja eben schon an der Stelle, wo ist es auch eine Übergriffigkeit. Ich bin nicht die Therapeutin, der Therapeut als Führungskraft. Ich habe aber trotzdem auch eine gewisse Fürsorgepflicht. Was ich bei dir raushöre, ist ja nicht sofort mit einer Intervention da reinzugehen im Sinne von mach mal A, B, C, D oder das bedeutet, sondern erstmal die Beobachtung zu spiegeln, oder? Zu sagen,
unbedingt,
das sehe ich. Ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig, das hier auch festzuhalten.
Ja, und auch aus einer Sorge heraus, ne? Oder einfach aus einer Fürsorge heraus, wo man wirklich sagt, nee, das interessiert mich wirklich, wie es dir geht. Also ich will dich nicht sofort wieder funktionsfähig machen, weil das wissen die Personen oft selber. Die stört das ja selber meistens. Ne? Die sagen ja selber, ich würde eigentlich gerade gerne wirklich viel mehr anwesend sein, aber ich pack's einfach nicht. Also das muss man dann nicht noch oben drauf schmieren. Aber es geht wirklich erstmal um ein ehrliches Interesse an der Person und alles andere kommt dann erst danach.
Okay, also das ist kein Hack, sondern wirklich auch eine gute Empfehlung für Menschen, die in Führungsverantwortung sind, zu sagen, seid feinstofflich unterwegs, schaut, wenn euch vor allen Dingen dieser Abgleich auch, wo sich jemand wirklich in seinem wahrnehmbaren Verhalten deutlich verändert hat und bringt das zur Sprache in einer entsprechend empathischen Art und Weise und zunächst mal nur als Rückspiegelung und nicht als wir müssten mal dringend XYZ.
Genau, Führungskräfte sind halt auch schnell so im Lösungsraum, ne, weil die es auch gewöhnt sind aus ihrer Arbeit, so okay, es gibt Probleme, schaffen wir Lösung. Ja. Ne? Das ist los, da brennt irgendwie ein Feuer, so können wir es löschen. So. Und da mal kurz auszusteigen, weil über Lösungen kann man dann immer noch sprechen. Ne? Auch das kann man sehr toll lernen tatsächlich in so Gesprächsführungsseminaren, aber da wirklich erstmal nur bei diesem reinen Lagecheck zu bleiben und einfach mal zu schauen, was ist hier gerade los und auch nochmal zu eruieren, hey, wo in deiner Arbeit bemerkst du das denn vielleicht am stärksten? Wo ist es gerade am schwierigsten für dich? Und wo hast du es vielleicht auch gar nicht so stark? Um auch mal granularer zu erfahren, naja, okay, wenn du im Homeoffice bist, dann geht es dir scheinbar gerade einfach deutlich besser aus den und den Gründen. Okay, fein, ne? Ist ja gut für mich einfach zu wissen, habe ich diesen Kontext und kann das besser einordnen.
Okay. Ganz zum Ende nochmal. Ich weiß, du hast immer so wunderbare, auch sehr konkrete Hilfestellungen an Bord. Und ich habe noch mal so ein Wort, ich sag nur Fizzle-Fuzzle, weil ich glaube, so 1, 2, 3 kleine Mini-Hacks, die wir mitnehmen können, die halt sehr wirksam sein können, die wäre toll, wenn du die mal mit uns teilen würdest. Und ich sag mal, Bühne frei für Fizzle-Fuzzle, liebe Eva.
Ich liebe ja auch, dass das so hängen geblieben ist. Genau, ja. Also, Fizzle-Fuzzle.
Ach, Fizzle-Fuzzle mit Rirren.
Ja, ist ganz egal. Ein großer Tipp von mir ist, dass wir uns alle 30% der Zeit am Tag freihalten sollten für Frizzelfrassel. Was ist jetzt Frizzelfrassel? Frizzelfrassel ist so einfach, ich habe diesen Begriff irgendwie erfunden, das kam so mir einfach süß. So in den Sinn. Weil ich finde, der hat das einfach so gut beschrieben. Das sind all diese Dinge, von denen du morgens noch nicht weißt, dass die abends passiert sein werden, die aber trotzdem über den Tag hinweg einfach passieren. Ne? Also Drucker ist kaputt, dann kommt ein spontaner Anruf ein, dann will ein Kind irgendwie nicht so, wie du es willst. Ne? Und einfach all diese kleinen Brände, die irgendwie zwischendrin so auflodern und die man aber im Kalender nicht eingeplant hat. Und das sind ja oft die, die uns dann ins Straucheln bringen. Also wir haben unseren ganz toll perfekten Tagesplan und denken, ja, okay, morgens nur so und so wird das laufen und abends sind wir da und denken so, was war denn da jetzt los? Weil einfach zwischendrin Dinge passieren und das ist auch total normal. Aber wenn wir eben diese 30% Pufferzeit nicht haben für Frizzelfrassel, für diesen Krimskrams, der einfach passiert, dann gehen wir oft total unzufrieden abends aus dem Tag raus und sind dann so, oh, ich habe das nicht geschafft, ich habe das nicht geschafft, ich habe das nicht geschafft. Ja, weil einfach zwischendrin das Leben passiert ist. Ne? Und diese Zeit, diesen Puffer sollten wir uns einplanen. Also wenn unser Kalender noch so perfekt geplant aussieht, auch gerade mit irgendwie Meetings und Fokuszeit und Pausen und so weiter, da nochmal zu gucken, wo habe ich diese 20-30% Frizzelfrasselzeit, um einfach genügend Puffer zu haben, ein Airbag für das Leben, das zwischendrin passiert.
Total schön.
Erster großer Tipp. Ich liebe es, dass das so
ja, das ist voll. Bei dir. Ich habe sogar schon, ich sehe den schon vor mir. Bei mir ist es irgendwie so ein kleiner Gnom mit ganz viel so Wuschelfell.
Ja. Siehst du, genau, ja, wenn man das doch innerlich schon so personifizieren kann, genau. Vielleicht noch einen weiteren Tipp, das ist die magische 80, die habe ich auch in meinem Buch nochmal genannt, wo es wirklich darum geht zu gucken, um für deine mentale Gesundheit zu sorgen, solltest du versuchen, dein Stresslevel bei maximal 80% zu halten. Weil jenseits dieser 80% kommst du oft in ein Strudel, wo du anfängst, Verabredungen abzusagen. Ne, da fängst du an, Sportroutinen schleifen zu lassen. Da fängst du an, eben nach der Arbeit direkt aufs Sofa und die Schokolade. Hatten wir es ja auch vorhin von. Und all diese Dinge zu machen, wo du eigentlich weißt, ist nicht so optimal für meine Gesundheit, aber ich pack's gerade einfach nicht mehr an. Das geht nicht, weil mein Stress einfach zu hoch ist. Und solange du unter diesen 80% bleibst, hast du meistens noch eine Chance, gegenzusteuern und wirklich auch gut für deine mentale Gesundheit zu sorgen, auch für deine körperliche Gesundheit zu sorgen. Das heißt, diese magische 80 wirklich einzuhalten für sich, das ist ganz elementar, wenn man eben nicht nur reagieren will, ne, wenn es einem schon schlecht geht, sondern wenn man wirklich selber auch einen präventiven Ansatz für seine eigene mentale Gesundheit gerne etablieren möchte im Leben.
Mhm. Sehr schön. Also das sind zwei ganz tolle, konkrete Tipps. Und zum Ende hin vielleicht eine persönliche Frage an dich. Du bist Botschafterin. Bist du eher angetreten, für das Thema Bewusstheit, für das Thema mentale Gesundheit zu schaffen? Oder möchtest du künftig noch viel mehr dafür tun, dass auch gute Lösungen dafür erarbeitet werden können?
Oh, das ist schwierig, weil ich finde, das eine geht so stark mit dem anderen einher. Ne? Also wir sind jetzt gerade auch als Gesellschaft noch in einer Phase, wo es sehr viel um Awareness, um Bewusstseinsschaffung geht und auch um Enttabuisierung und Entstigmatisierung, weil das wirklich extrem viele Mythen über mentale Gesundheit gibt. Ne? Also zum Beispiel, wenn man depressiv ist, könnte man nicht arbeiten. Das ist totaler Quatsch. Mhm. Arbeit macht krank, stimmt so auch nicht unbedingt. Ne? Manchmal machen Arbeitsbedingungen krank, aber für viele Menschen ist Arbeit einfach auch ein Ort, der sehr wichtig und stabilisierend und für ihre Psyche
auch ist.
Genau.
Mhm. Und
genau.
Strukturierend.
Mhm. Also da sind wir sehr viel in so einer Awareness-Phase, wo es wirklich darum geht, erstmal das Thema zu begreifen und auch all diese ganzen Fehlannahmen mal zur Seite zu schieben und das viel besprechbarer zu machen. Und wenn wir da dann irgendwann sind, ne, dass wir sagen, okay, jetzt flächendeckender haben wir das wirklich internalisiert, ne, und haben auch eine gewisse mentale Gesundheitskompetenz, eine Mental Health Literacy, nennt man das auch. Dann können wir auch natürlich nochmal genauer gucken, hey, wie sehen denn wirklich hochindividualisierte hochindividualisierte Lösungen aus, personalisierte, das wollte ich sagen. Ne? Das ist ja nicht unbedingt, dass die eine Phase abgeschlossen werden muss und dann beginnt erst die andere. Wir haben auch jetzt ja schon ganz viele Lösungsvorschläge. Ne,
das ist auf kein Stage-Gate-Prozess, ja, eins nach dem anderen.
Genau, genau. Und ich finde auch beides wichtig, dass das auch Hand in Hand geht. Aber ich kann mich da jetzt schwer für eine Seite entscheiden, glaube ich. Ja, weil ich natürlich total pro Lösungen bin, aber auch mentale Gesundheit ist ja ein Prozess. Und weil wir dann die eine Sache haben, die halt den einen Menschen hilft, heißt das ja noch lange nicht, dass das allen Menschen hilft. Und da müssen wir wieder hingucken und schauen, na okay, Bewusstseinsbildung, was ist es denn eigentlich, wo der Schuh am meisten drückt? Also es geht ja alles miteinander einher.
Wenn du einen Wunsch frei hättest am Ende unseres Gesprächs für mentale Gesundheit in Unternehmen, nicht nur bei Führung, sondern insgesamt, was wäre das?
Also das Besondere an meiner Arbeit ist ja eigentlich, dass ich mir eigentlich wünsche, dass ich überflüssig werde, dass es mich irgendwann nicht mehr braucht. Und da wünsche ich mir sehr, dass wir irgendwann über mentale Gesundheit ganz genauso selbstverständlich in der Kaffeeküche sprechen können, wie über alles andere auch. Und das eine totale Selbstverständlichkeit ist und die Menschen einfach wissen, was sie tun können für sich, aber auch Unternehmen Verantwortung übernehmen für die mentale Gesundheit ihrer Belegschaft. Also dass wirklich beides Hand in Hand geht und es einfach kein großes Thema mehr ist am Ende. Also ich finde es ganz toll, dass es jetzt gerade ein großes Thema gibt, weil ich meine Arbeit einfach liebe und es mit voller Leidenschaft mache. Aber eigentlich wünsche ich mir, dass es irgendwann eben no biggie, kein großes Thema mehr sein muss und es diese Arbeit eigentlich gar nicht mehr braucht.
Was für ein schönes Schlusswort. Also du machst es zu einem großen Thema, damit es eben kein Thema mehr zwingend sein muss, damit sich die Verhältnisse so eingestellt haben, dass es auch unser Verhalten gut dazu passt, dass wir gesund bleiben. Und in diesem Sinne danke ich dir ganz, ganz herzlich für dieses wirklich sehr an der Praxis orientierte Gespräch und für deine vielen, vielen klugen Ansätze. Ich danke dir, liebe Eva.
Vielen Dank, Jule. Das hat Spaß gemacht. Danke.
Gigantisches Thema. Mentale Gesundheit und viel mehr als ein Buzzword ist es natürlich sehr elementar, sehr zentral. Und ich weiß, dass einige von euch denken, liegt das denn wirklich in der Verantwortung des Einzelnen? Ist es nicht eher eine Organisationsfrage oder wie stehen wir dazu? Genau diese Fragen haben wir hier erörtert. Ich fand total spannend die Unterscheidung zwischen Verhalten und Verhältnisse, also auf den Ebenen auch die Verantwortlichkeiten von Führung zu sehen in Bezug auf mentale Gesundheit. Und so habe ich neben dem schönen Frissel-Frassel ganz viel mitgenommen. Ich hoffe, es war für euch, so wie für mich, eine sehr gelungene Mischung aus sehr praktischen, handhabbaren Einsichten und Erkenntnissen und vielleicht sogar auch Hacks für die eigene mentale Gesundheit, aber durchaus auch immer wieder der Blick von oben auf das Phänomen. Von daher, ich freue mich über eure Bewertung, euer Feedback zu dieser Folge. Schreibt gern mal über Spotify, geht das ja direkt, oder auch gern über info@goodwork-salon.de, wie euch die Folge gefallen hat. Ansonsten, ihr wisst, was euer Job ist, nämlich ein paar Sternchen hinterlassen. Abonniert unbedingt den Podcast, damit ihr keine Folge verpasst. Jeden Donnerstag ist es soweit. Dann heißt es wieder herzlich willkommen bei Good Work.